Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Zyklisch, deinem Zyklus-Podcast. Wir sind hier normalerweise Anne und Katharina, Expertin für Zyklusgesundheit und NFP. Heute ist hier nur Katharina, weil Anne leider verhindert ist. Allerdings habe ich gleich eine spannende Interviewgästin im Podcast, sodass ich die Folge zum Glück nicht komplett alleine aufnehmen muss. Aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, warum der Zyklus und die Periode an den Arbeitsplatz gehört, was du tun kannst, um deinen Zyklus in dein Arbeitsleben zu integrieren und welche Maßnahmen es gibt, dass Arbeitgebende ein zyklusfreundliches Umfeld schaffen und warum davon auch nicht nur Menstruierende profitieren. Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge auch interessant ist, dann teile sie doch gerne mit ihr. Ich bin heute alleine hier von Anne und mir, weil Anne leider verhindert ist, um diesen Podcast mit aufzunehmen. Aber ich bin dann auch doch wieder nicht ganz alleine, denn ich habe eine spannende Interviewgästin heute mit dabei. Und zwar ist das die liebe Fee und die wird sich gleich auch einmal vorstellen. Und wir werden heute über ein Thema sprechen, wo der Zyklus nochmal mehr tabuisiert ist, als er sowieso schon tabuisiert ist vielleicht. Und zwar geht es um das ganze Thema Zyklus bzw. auch Periode am Arbeitsplatz. Aber bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, Fee, magst du dich dann einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Katharina. Also, ich bin Fee, ich bin 34, ich lebe mit meiner Familie in Hamburg und ich bin die Gründerin von Vision Period. Und Vision Period ist eine Diversity-Beratung für Unternehmen mit dem Fokus Geschlechtergerechtigkeit und da nochmal eben ganz speziell den Fokus Zyklusmanagement am Arbeitsplatz. Was heißt das konkret? Also ich gebe Workshops in Unternehmen, die für das Thema sensibilisieren, also das Thema Zyklus am Arbeitsplatz sensibilisieren und vor allem für die damit verbundenen Herausforderungen und Bedürfnisse, die es eben auch im Arbeitsalltag damit gibt. Da berate ich Unternehmen zu und gebe Impulse.
Voll, also ich finde es super spannend so. Ich meine, ich habe mich mit dem Thema ja auch schon ein bisschen beschäftigt. Wenn man so ein bisschen dieser Zyklus-Bubble ist, dann kommt man da ja auch nicht ganz dran vorbei, dass natürlich auch der Zyklus einen Arbeitsplatz gehört oder natürlich auch den beeinflusst, sag ich mal. Wie bist du denn auf das Thema gekommen?
Das war in der Elternzeit, als ich mit meinem zweiten Kind in Elternzeit war und das war mitten im Corona-Lockdown. Das heißt, wir hatten sehr, sehr limitierte Ereignisse von außen, so nenne ich es mal. Also es war halt alles zu. Wir waren in Kurzarbeit. Ich beziehungsweise war in Elternzeit und wollte mich gerade selbstständig machen und mein Mann war in Kurzarbeit. Und wir hatten wenig äußere Variablen, die einen großen Einfluss auf uns hatten. Wir haben uns also einen sehr festen Zeitplan gesetzt, wie unser Alltag strukturiert sein kann. Und der hat sich vor allem erstmal ehrlicherweise an der Tageszeit orientiert. Das heißt, es gab, morgens habe ich angefangen zu arbeiten, da hat mein Mann dann die Kinder und die Care-Arbeit übernommen, dann hat er gearbeitet, in der Zeit habe ich die Kinder und Care-Arbeit übernommen und am Abend dann nochmal gewechselt. Und innerhalb dieser festen Zeitrahmen, die wir eben uns gesetzt hatten, habe ich versucht, mich selbstständig zu machen, damals noch mit einem anderen Thema und bin da nämlich auf gewisse Grenzen gestoßen, weil sich zu der Zeit mein Zyklus wieder eingespielt hat. Also nach Stillzeit oder zum Ende der Stillzeit ist mein natürlicher Zyklus wieder eingesetzt. Und da habe ich behaupte immer aus Zufall festgestellt, dass es diese unmittelbare Verbindung oder diesen Einfluss auf meine Leistungsbereitschaft und meine Leistungsfähigkeit gibt. Und als ich diese Verbindung festgestellt habe über so ein paar Wochen und Monate hinweg, bin ich ehrlicherweise so ein bisschen erstaunt gewesen, wie wenig ich darüber wusste. Habe mich dann mit ganz vielen Leuten dazu ausgetauscht, vorwiegend mit Frauen, mit Menschen, die eben auch noch menstruieren und habe die mal gefragt, Mensch, wie macht ihr das? Nutzt ihr euren Zyklus irgendwie? Kennt ihr den überhaupt? Und dürft ihr den bei der Arbeit irgendwie integrieren? Und da war die Reaktion so überwältigend, weil die meisten eben so reagiert haben, entweder so wie ich, da gibt's eine Verbindung? Das war mir überhaupt gar nicht klar. Oder eben sowas wie, ja klar, ich spüre meinen Zyklus total, aber ich habe überhaupt keine Möglichkeit, das irgendwie in meiner Arbeit zu integrieren. Beim Arbeitsplatz darüber zu kommunizieren, war ein absolutes No-Go. Und es gab keine Kapazitäten oder Ressourcen dafür. Und das war eigentlich der Zeitpunkt, an dem ich dachte, dass ich dann Lust habe, das anzugehen. Also ich habe mir dann überlegt, okay, dann gucke ich mal, wie Unternehmen so reagieren, wenn ich sie dafür sensibilisieren will, quasi, dass sie Maßnahmen für ihre Mitarbeitenden integrieren oder anbieten, die Menschen mit Menstruationszyklus eben die Chance bieten, diesen in ihren Arbeitsalltag mit zu integrieren. Und das mache ich seitdem. Das sind jetzt über 3 Jahre. Bin ich quasi auf so einer Mission, den Wissen, also auf einer Mission, Wissen über den weiblichen Zyklus in die Unternehmenswelt zu tragen.
Ja, kann ich nur gutheißen. Und ich finde es immer wieder spannend, wie doch einfach meistens persönliche Geschichten und persönliche Erfahrungen dazu führen, dass Frauen irgendwie anfangen, in dem Bereich Zyklus, Menstruation, Zyklusgesundheit etc. tätig zu werden. So ist, glaube ich, gefühlt bei den meisten so, die ich jetzt kenne und mit denen wir auch jetzt in dem Podcast gesprochen haben oder so. Deswegen voll interessant und vor allem auch interessant, dass du jetzt sagst, dass es dir halt quasi in der Elternzeit da so ein bisschen aufgefallen ist oder vielleicht auch dann, als der Zyklus wiederkam. Hattest du das vorher schon mal bemerkt, als du den Zyklus davor hattest du in deiner also in deiner Arbeitswelt, oder kam das wirklich dann so relativ plötzlich, dass du so, oh, jetzt macht es erst so dieser Aha-Moment sozusagen?
Nee, das kam tatsächlich genauso plötzlich. Möge auch ehrlicherweise daran liegen, dass ich vorher natürlich hormonell verhütet habe. Mhm. Dann bin ich zweimal relativ zügig hintereinander schwanger geworden. Also ich hatte nur einen Zyklus zwischen wiedereinsetzendem, also zwischen Abstillen und neuer Schwangerschaft. Das heißt, zwischen den Kindern hatte ich wenig Zeit, einfach meinen Zyklus kennenzulernen. Und da bin ich wirklich erstmalig eigentlich auf diese verschiedenen, auf diese Schwankungen und die Veränderungen und die verschiedenen Bedürfnisse im Zyklus aufmerksam geworden.
Ja, voll spannend. Und auch ein guter Hinweis für dich nochmal, dass natürlich unter hormoneller Verhütung das meistens nicht so diesen Einfluss hat. Vielleicht magst du mal sagen, jetzt hast du ja ein paar Mal gesagt, so ja, du hast da irgendwie Leistungsbereitschaft verändert sich und du hast da irgendwie Schwankungen im Zyklus. Magst du einmal sagen, wie die ungefähr aussehen können?
Also die sind natürlich, das ist was, was sofort erwähnenswert ist, dass das total individuell ist. Ich kann gerne von mir jetzt erzählen. Bei mir ist es schon sehr, sehr merklich, dass ich vor allem in der Zeit vor der Periode, und das sind so zwischen 8 und 5 Tagen, würde ich sagen, bevor die Periode einsetzt, fühle ich mich so ein bisschen nebelig im Kopf. Es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren. Es fällt mir schwer, Transferleistungen zu machen. Es fällt mir manchmal schwer, sowas wie E-Mails zu schreiben und sie richtig zu formulieren, weil ich das Gefühl habe, Wortfindungsstörungen zu haben. Und ich bin richtig kritisch in der Phase. Ich habe dann eher beim Einsetzen der Periode so einen Erleichterungsmoment, dass ich wirklich richtig spürbar irgendwie geht der Nebel weg. Also mit Eintreten der Blutung wird vielleicht auch so ein bisschen dieser Nebel aus dem Körper mitgetragen. So fühlt sich das bei mir an und ich bin deutlich klarer und bewusster mit meinem Körper. Das ist was ich an der Periodenblutung tatsächlich ganz spannend finde, dass man den Körper so bewusst eben wahrnehmen kann und spüren kann und ein so klares Zeichen für einen funktionierenden Zyklus erlebt. Diese Einstellung habe ich natürlich aber auch erst gelernt. Also ich habe viele Jahre, wahrscheinlich so wie es vielen Menstruierenden auch noch geht, eher die Zeit der Periode, also ich will jetzt nicht sagen verflucht, aber schon als nicht so angenehm wahrgenommen. Und das hat sich einfach geändert. Meine Einstellung zu meinem Körper hat sich durch die Auseinandersetzung eben mit ihm auch aus so zu einem Positiven gewandelt, was ich eigentlich total spannenden Prozess auch finde und fand, und ich glaube, ich bewege mich auch immer noch in diesem Prozess, mich und meinen Körper besser kennenzulernen. Und dann ist es so, dass die Periode bei mir nur so 2-3 Tage dauert. Also ich bin da irgendwie ganz, ich komme da total gut über die Periodenphase und merke, dass da mein Energielevel natürlich total steigt und vor allem auch diese Selbstkritik sinkt, was mir immens hilft dabei, Konzepte zu schreiben, in Austausch mit potenziellen Kundinnen zu gehen, Netzwerkgespräche zu führen. Also ich habe da einfach viel mehr Energie und Lust drauf und gucke, dass ich genau solche Maßnahmen eben auch in meinem Alltag mit integriere. Dann lässt sich natürlich nicht alles immer lenken komplett, aber ich achte darauf, dass ich da einfach eine höhere Intensität an Sport beispielsweise betreibe, während ich da in der Zeit, in dieser selbstkritischen Zeit vor der Periode häufig gar keine Lust zu habe und dann gucke, dass ich eine Yoga-Session oder eher Spaziergänge mache. Und das meine ich auch mit so unterschiedliche Bedürfnisse zu haben. Also ich kann voll die Powerfrau sein und voll irgendwie meine Meinung, eine feste Meinung haben und mich vor Leute stellen und präsentieren und total glücklich und mit hohem Selbstwert sein. Und genauso kann ich Phasen haben, in denen ich mich wahnsinnig unsicher fühle, in denen ich überhaupt nicht mich wohlfühle in Menschenmengen und lerne, das immer mehr in meinem Alltag zu integrieren. Und das ist eben auch so ein bisschen das Wissen, was ich in die Unternehmenswelt tragen möchte.
Ja, ich fand gut, dass du am Anfang direkt gesagt hast, dass es halt voll ein bisschen individuell ist so, ne? Ich muss sagen, dass es bei mir ähnlich ist wie bei dir, würde ich sagen. Also ich habe tatsächlich auch meine kritischste Phase und die Phase, wo ich mich am unwohlsten fühle, eher in den Tagen vor der Periode. Also ich würde auch sagen, mir fängt das meistens so fünf Tage vor der Periode ungefähr an. Und geht auch mit Periode wieder weg. Aber es mag bei anderen auch ganz anders sein, ne? Bei manchen mag es direkt nach dem Eisprung anfangen, dass sie irgendwie merken, so, boah, da ist total... ich falle total tief auf einmal. Bei manchen mag es ja vielleicht auch sein, dass sie halt während der Periode halt, weil sie vielleicht auch Periodenbeschwerden haben oder so, halt super die Schwierigkeiten haben. Ne? Also das ist halt, finde ich, voll wichtig, das zu sagen. Und was kann ich denn jetzt sozusagen, also erstmal ist natürlich wahrscheinlich der erste Schritt, so ein bisschen für mich selbst herauszufinden, so okay, krass, okay, da ist eine Veränderung wohl. Jetzt muss ich ja erstmal anfangen, vielleicht die bei mir festzustellen, wenn ich jetzt die Podcast-Folge höre sozusagen. Vielleicht weiß ich schon ein paar Sachen und denke so, ah ja, krass, stimmt, so ist bei mir auch. Oder vielleicht will ich das nächste Mal drauf achten. Hast du da irgendeinen Tipp, wie man das für sich erstmal feststellen kann sozusagen, wie sich das verändert?
Ja, also vor allem anfangen zu beobachten. Ne? Das ist natürlich der erste Tipp, dass du entweder du machst das mit Tools, wie eine Zyklus-Tracking-App oder du betreibst einfach Journaling. So habe ich zumindest angefangen. Ich habe angefangen, wirklich jeden Morgen einmal in mein Buch zu schreiben. Welcher Tag ist heute in meinem Zyklus und wie geht's mir? Irgendwann habe ich angefangen, von morgens auf abends zu switchen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich morgens eher die Erwartung, die ich an den Tag habe, niedergeschrieben habe und so gar nicht so ein richtiges Stimmungsbild verfassen konnte. Das heißt, ich habe dann eben so Nighttime-Journaling betrieben und abends halt immer einmal reingeschrieben, welcher Zyklustag ist, wie ging's mir heute und wie konnte ich auch vielleicht meinen Erwartungen gerecht werden. Und das gibt dir erstmal so ein Gefühl einfach dafür, wie stark sich eben auch deine, ich nenne es jetzt mal Potenziale oder deine Fähigkeiten oder deine Bedürfnisse und Herausforderungen ändern im Laufe des Zyklus.
Ja. Und wenn man jetzt diesen Schritt gegangen ist und so ein bisschen festgestellt hat, okay, ich weiß jetzt besser, also es ist ja viel auch so ein auf sich selber hören und einfach achtsamer werden, ne? Also es ist jetzt ja gar nicht, es ist ja viel auch, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen hören, okay, wonach ist mir heute gerade, wie sind meine Bedürfnisse sozusagen? Wenn ich das jetzt so ein bisschen rausgefunden habe, wie kann ich das denn dann in den Unternehmenskontext bringen sozusagen? Was sind da so ein paar Ideen oder irgendwie, ja, Möglichkeiten? Also gerade auch, wenn ich selbstständig bin, habe ich wahrscheinlich ja immer mehr Flexibilität, als wenn ich jetzt zum Beispiel Angestellte bin.
Das ist tatsächlich genau der Grund, warum ich auch in Unternehmen ansetze. Also ich gebe ja gar nicht so 1:1 Coachings und bin auch keine Zyklusexpertin, so wie du und Anne das sind, sondern ich gehe da mit einer strukturierteren Brille so ein bisschen rein. Also ich gehe in Unternehmen und berate sie im Prinzip dazu, wie sie als Arbeitgebende, was sie als Arbeitgebende quasi tun können, um ihre Mitarbeitenden darin zu unterstützen, zum Beispiel dieses Wissen sich anzueignen. Und da ist eine Möglichkeit natürlich, dass sie so Sensibilisierung oder Schulungen anbieten. Also Schulungen, die das Bewusstsein für diese Bedürfnisse von Menstruierenden schärfen und das Verständnis für den Menstruationszyklus fördern. Ich biete selber solche Schulungen auch an, mache sie dann aber in Zusammenarbeit mit Zyklusexpertinnen. Das heißt, ich arbeite dann eher mit HR beispielsweise zusammen oder mit Diversity Management. Viel ist es auch Gesundheitsmanagement, um Strukturen zu überlegen, an welchen Stellen es sinnvoll ist, solche Maßnahmen zu integrieren. Und Zyklusexpertinnen geben dann tatsächlich den Mitarbeiterinnen das Wissen mit an die Hand. Denn es ist natürlich so eine, es ist zweiseitig. Also wir brauchen zum einen natürlich erstmal das Leadership, das diese Maßnahmen mit fördert und vor allem finanziert. Und dann braucht es die Endnutzerin, nenne ich es jetzt mal, also die Mitarbeiterin, die dann diese Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden, auch nutzen. Und ich sehe mich so ein bisschen als Bindeglied quasi dazwischen, kann eben gucken, dass ich bestimmte Themen anspreche, vor denen Mitarbeiterinnen vielleicht Sorge haben, dass sie negative Konsequenzen daraus erleiden. Also beispielsweise persönliche oder individuelle Symptome, der Wunsch nach Homeoffice oder flexiblen Arbeitszeiten, ohne aber vielleicht einzelne Informationen auch wirklich weitertragen zu müssen. Und da kann ich dann als Diversity Managerin reingehen und da dann unterstützen, um zu gucken, welche Maßnahmen sind sinnvoll, so dass sich die Mitarbeiterinnen sicher und wohl am Arbeitsplatz fühlen und das Unternehmen selber eben auch das Gefühl hat, eine unterstützende Arbeitskultur zu schaffen.
Das hast du ja gerade schon mal gesagt, so ein Beispiel, dass natürlich vielleicht sowas wie Flexibilität und Homeoffice so eine Möglichkeit wäre, die ja vielleicht gerade mit dem Zyklus und die den Menstruierenden dann irgendwie eine ganz gute Ausgangsbasis gibt, um da flexibler zu sein in ihrem Zyklus. Was können denn Arbeitgebende sonst noch tun, sozusagen? Du hast auch schon gesagt, irgendwie Workshops vielleicht anbieten, um auch den Menstruierenden eine Möglichkeit zu geben, sozusagen sich selbst auch kennenzulernen und da auch selber, weil ich sehe das genauso wie du, ne? Es ist so ein bisschen von beiden Seiten muss das kommen, weil ich glaube, die Arbeitgebenden oder die Unternehmen sind noch viel zu wenig sensibilisiert, aber auch viele Menstruierende selber sind ja noch gar nicht an dem Punkt, dass sie dafür einstehen oder dass sie sagen, ah ja, stimmt, so ist das. Ich brauche da eigentlich was. Deswegen glaube ich auch, dass es gut ist, beides zu machen. Aber jetzt hattest du ja die beiden Punkte angesprochen. Was sind denn noch für dich so Sachen, die Arbeitgebende zum Beispiel tun können, um ja da einfach das zu unterstützen?
Ja, da gibt es verschiedene Maßnahmen. Also eine weitere Maßnahme wäre sowas wie eine besondere Arbeitsplatzgestaltung quasi. Also ne, dass angenehmes Arbeitsumfeld geschaffen wird, dass es geeignet eingerichtet wird, dass es diskrete Ruhebereiche gibt, dass es freien Zugang einmal zur Sanitäranlage selber gibt, aber eben auch zu Produkten, zu unterstützenden Produkten, ob es Menstruationsprodukte und aber auch sowas wie Wärmflaschen, Kischkernkissen, für die Wärmepflaster, je nachdem, was eben da auch vielleicht individuell gerne genutzt wird, dass sowas angeboten wird. Dann natürlich sowas wie eine feste Krankheits- oder Urlaubstageregelung. Also wir wissen alle, dass das kein Urlaub ist, deshalb einfach Krankheitstageregelung, wenn Menschen starke Symptome haben, dann darf das auch wie jede andere Krankheit gewertet werden, auch wenn wir natürlich wissen, dass der Zyklus an sich oder die Periode nicht krankhaft ist, kann es schon bedeuten, dass Menschen unter so starken Symptomen leiden, dass sie sich nicht arbeitsfähig fühlen und auch da das Vertrauen entgegenzubringen, im besten Fall aber auch klare Regelungen zu treffen, wie Menschen mit starken Symptomen ihre Tage quasi verbringen können. Und was ich zum Beispiel gestern oder vorgestern gelesen hatte in so einem LinkedIn-Post, das fand ich ganz spannend, war eben auch sowas wie die Möglichkeit überhaupt zu bieten, Vorsorgeuntersuchungen während der Arbeitszeit wahrnehmen zu können. Dass gar nicht nur just in dem Moment, in dem starke Symptome da sind, reagiert werden muss, sondern dass Mitarbeitende darin unterstützt werden, präventiv ihre Gesundheit im Blick zu haben. Und sowas finde ich eben so total sinnvolle Maßnahmen. Und dass dann natürlich auch gerne ein Ort geschaffen wird, an dem offen kommuniziert wird. Ne? Wir können Führungskräfte-Trainings anbieten, bei denen die Führungskräfte dafür sensibilisiert werden, einen bestimmten Rahmen zu bieten, der Sicherheit schafft und die Option, offen über persönliche Belange zu sprechen, damit der Mensch quasi als Mensch gesehen werden kann und auch mit seinen individuellen Herausforderungen am Arbeitsplatz unterstützt wird, zurechtzukommen.
Jetzt haben wir ja bisher darüber gesprochen, über Frauen sozusagen, die menstruieren und die so ihren Zyklus haben, aber es gibt ja im Leben von Menschen mit Zyklus auch noch, ich sag mal, andere Situationen, wie zum Beispiel eine Schwangerschaft oder auch später die Wechseljahre. Berücksichtigst du das in deiner Arbeit auch?
Also ich bin vor allem für das Thema Wechseljahre noch keine Expertin, aber ich sehe natürlich ganz, ganz, ganz stark auch den Need, dass die Angebote dahin erweitert werden. Es gibt schon ein paar tolle Expertinnen auf dem Feld, mit denen ich Kooperation mache. Das heißt also, wenn Unternehmen Interesse haben, beide Themen abzudecken, können wir das in unserem Angebotsrepertoire quasi abdecken. Ich selber bin da noch keine Expertin, habe aber durchaus das Interesse, mich da auch ganz ehrlich für meine ganz persönliche Zukunft noch viel mehr zu bilden, weil es uns ja alle irgendwie betreffen wird. Und das Thema Schwangerschaft Ist ein ganz spannendes Feld, gerade bei Unternehmen, wie ich finde, weil das Thema Schwangerschaft schon mit sogar sehr klaren Regeln und Gesetzen und Vorschriften belegt ist. Also sobald eine Person schwanger ist, haben Unternehmen schon sehr klare Richtwerte und Ansatzpunkte, die sie einhalten müssen. Also sowas wie eine Möglichkeit zu geben, dass sie sich hinlegen können, dass sie flexibel ihre Arbeitszeit gestalten können. Dann sind natürlich Elternzeit, Mutterschutz, alles schon geregelt. Aber ich bin neulich mit einer Kursteilnehmerin eben auch auf dieses Gespräch gekommen, was ich eine ganz spannende Herangehensweise oder Perspektive finde, zu sagen, ab wann ist die Reproduktionsfähigkeit eines Körpers eigentlich so schützenswert. Also warum gibt es schon so ganz klare Richtlinien für schwangere Mitarbeitende, aber warum gibt es die noch nicht in der Phase vor oder auch nach Schwangerschaften, die zumindest gesetzlich geregelt sind? Und was ist da denn das, was schützenswert ist? Ist es der weibliche Körper oder ist es da dann eigentlich das ungeborene Kind? Und das sind überhaupt gar keine Kritikpunkte oder so, sondern einfach, wie ich finde, ganz spannende Perspektiven, die wir zunehmend beleuchten können. Und was man sagen muss, ist, dass sehr viele dieser Maßnahmen, die jetzt eben für ein Zyklusmanagement am Arbeitsplatz ausgelegt sind in meiner Arbeit, natürlich auch greifen für Personen in den Wechseljahren, beziehungsweise dann auch für Schwangere. Also das Wissen von, das Nutzen von Ressourcen, zu wissen, inwiefern ich Selbstfürsorge betreiben kann, eine offene Kommunikation, flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsorte, Rückzugsmomente sollen selbstverständlich genauso von allen Menschen auch genutzt werden können. Das heißt, ich sehe mein Eintritt, der es jetzt einfach ist, also Geschlechtergerechtigkeit mit dem Fokus Zyklusmanagement, natürlich auch nur als Türöffner für eine Varietät an Maßnahmen, die dann auch von allen anderen Menschen, die sie benötigen, genutzt werden können. Und das ist nicht, handelt sich nur um eine Exklusivmaßnahme oder so, die jetzt nur Menstruierenden quasi ermöglicht wird.
Ja, stimmt. Aber finde ich einen spannenden Gedanken sozusagen, was du gerade meintest, dass in der Schwangerschaft eigentlich vielleicht eher im Moment das Ungeborene geschützt wird, als jetzt die Person, die das austrägt sozusagen, wo die schwanger ist.
Spannend, ne?
Ja, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ich muss sagen, ich habe Glück, dass ich in meinem Team vor allem auch sehr, sehr offene und wohlwollende Atmosphäre habe und sehr flexibel sein kann. Und ich habe meine Schwangerschaft schon sehr früh meinem Chef tatsächlich mitgeteilt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, meine Produktivität war gerade die ersten Wochen einfach, ja, absolut nicht das, was ich sonst leisten kann, so. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass es mir einfacher fällt, wenn ich was sage. Es war, ich glaube, schon 7. Woche oder so war ich schwanger. Also ich wusste es gerade selber erst 2-3 Wochen oder so.
Ja, ja.
Weil ich gemerkt habe, dass ich mir selber viel mehr Druck mache, wenn ich so tue, als wäre alles normal und als wäre alles gut. und ich einfach gemerkt habe, okay, das funktioniert nicht. Aber ich weiß halt auch, ich kenne mich halt gut genug, dass ich dafür einstehe, so. Und ich glaube, das ist natürlich was, wo viele Frauen auch vielleicht erst hinkommen können oder dürfen.
Also vor allem beim Thema Schwangerschaft. Interessant wäre natürlich, hast du auch über Zyklussymptome oder Periodensymptome so offen mit deinem Arbeitgebenden gesprochen?
Ich habe halt keine groß, sag ich mal. Also ich habe keine Periodenbeschwerden. Ich klar merke ich schon auch einen Unterschied in meiner Produktivität, was jetzt den Zyklus angeht. Aber ich versuche das halt, weil ich ja auch ja ganz gut weiß sozusagen, wie das für mich ist, versuche ich halt entsprechend mir das auch in meinen Terminkalender oder die Aufgaben, die ich mache, und so ein bisschen mit einzuplanen. Heißt konkret, wenn ich jetzt weiß, okay, das sind wahrscheinlich die Tage, wo ich irgendwie nicht so produktiv sein werde, dass ich versuche, mir da weniger Meetings vielleicht reinzulegen. Alles, was ich natürlich selber managen kann. Ne? Manchmal hat man auch Sachen, die kannst du nicht beeinflussen, aber dann versuche ich halt wenigstens in meiner Freizeit mir an den Tagen dann nicht noch zusätzlich irgendwas aufzuladen, sondern zu sagen, okay, wenn ich jetzt unbedingt an dem Tag, wo ich weiß, ich werde nicht gut drauf, seine Präsentation halten muss oder den ganzen Tag einen Workshop habe, dann versuche ich mir abends nicht noch irgendwie 10 andere Sachen vorzunehmen, sondern sage dann halt, okay, ich komme nach Hause, mach mir was Schönes zu essen und leg mich in die Badewanne oder so.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich das auf der Arbeit schon mal kommuniziert habe. Ich überlege gerade. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich würde es machen, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt wirklich merken würde, Es passt nicht, weil die wissen, also gerade bei mir im Team und so, die wissen halt, was ich tue, also auch nebenberuflich sozusagen. Das heißt, die sind bei mir, glaube ich, nicht überrascht, wenn ich auf einmal mit dem Zyklus ankomme. Und ich muss sagen, dass wir auch ein sehr junges Team sind, größtenteils, die da halt auch sehr offen für sind und eher interessiert.
Ja.
Aber deswegen, ich weiß auch oder ich wertschätze das auch sehr und bin auch sehr dankbar dafür, dass das so ist, weil ich weiß, dass das leider, und das muss man wirklich sagen, leider nicht die Norm ist.
Nee, noch
genau.
gar nicht. Tatsächlich noch gar nicht. Das merkt man eben auch.
Nee.
Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass du eben so einfach aufgrund deiner nebenberuflichen Tätigkeit, dass du automatisch so kleine Türen für sowas öffnest oder sowas wie eine kleine Ansprechperson sogar denn auch im Team bist, ne?
Ja.
Weil sowas braucht es manchmal ja auch. Also dass gar nicht die Betroffene selber, die dann die Konsequenzen nämlich fürchtet, diejenige ist, die die größte Veränderung im Unternehmen versucht anzustoßen, sondern dass sie sich Alliierte, wie man so schön sagt, kleine Allies sucht, Unterstützende sucht. Und das ist dann natürlich was, worüber ich wahnsinnig dankbar wäre, wenn ich wüsste, dass eine meiner Kolleginnen in dem Thema, so wie du, einfach schon wahnsinnig offen gegenüberstehen und dann eben vielleicht auch als so Zwischeninstanz fungieren können. Das sind beispielsweise so Sachen, die ich dann in Beratungen gerne mit einbringe, ne? Dass man eben guckt, wer könnte hier eine Hauptansprechpartnerin sein, gerade wenn man vielleicht davor fürchtet, mit seiner unmittelbaren Führungsperson darüber zu sprechen, dass man sich dritte neutrale Personen mit für so Unterhaltungen mit reinholt.
Ja, stimmt, das ist auch eine gute Idee. Aber wie ist denn generell so, vielleicht noch als ein Punkt, auch den wir noch nicht angesprochen haben, so, was sind denn so die Reaktionen, wenn du mit dem Thema an Unternehmen rantrittst? Oder auch, wenn du Workshops gibst und so, was kriegst du da so an Rückmeldungen?
Also, es ist total unterschiedlich. Von hellauf Begeisterung bis absolutem Unverständnis ist wirklich alles so ein bisschen dabei. Also ich weiß noch, so eine der ersten Reaktionen, die mich schon auch ganz schön getroffen haben, war relativ am Anfang noch, vielleicht so Ende 2021 vielleicht oder so, ich weiß gar nicht, oder 2020, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie wollte ich mich auf einer Messe als Speakerin bewerben, um das Thema dort ein bisschen streuen zu können. Und dann hatte ich so ein Auswahlgespräch mit der Assistenz der Programmleiterin. Das war eine, ich kann es nicht ganz sagen, aber ich schätze so mit 50, vielleicht sogar Anfang 60-jährige Frau, die mir ihr blankes Entsetzen entgegengesprungen hat. Es war wirklich so, sie findet es absolut unverständlich, warum jetzt die ganzen jungen Frauen auch noch glauben, über ihre Periode sprechen zu müssen. Sie hätte es doch auch schließlich alles geschafft und findet, dass die jetzt alle total verweichlichen und war dann so, nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber ich habe überhaupt kein Verständnis, warum Sie jetzt hier auf eine Bühne wollen und so. Und ich war total geschockt von dieser Direktheit, also total fair. Ich kann total verstehen, woher sie kommt mittlerweile natürlich, dass sie eben ganz anders auch sozialisiert wurde. Denn es stimmt, sie hat es wahrscheinlich nur in ihre Position geschafft, weil sie ihre zyklischen Symptome unterdrückt hat, weil sie auch gelernt hat, dass sie sie unterdrücken muss, weil es überhaupt gar kein Umfeld gab, in dem individuelle Bedürfnisse gezählt haben. Und gleichzeitig war ich natürlich total erschrocken über diese, also es war einfach super offensive, ne, wie sie mich ansprach. Und ich habe es dann aber irgendwie auch, weiß ich nicht, irgendwie abfangen können und am Ende habe ich dann der Programmleiterin noch mal eine E-Mail geschrieben und sie fand die Idee ganz gut und ich durfte dann trotzdem auf die Bühne da, ich durfte trotzdem auf der Messe die Vision quasi droppen, aber das war schon eine bemerkenswerte Reaktion, würde ich sagen. Und jetzt neulich zum Beispiel eine ganz frische Reaktion, das war auch ganz, ich finde es auch immer noch ein bisschen witzig. Da wurde ich angefragt für so einen Gesundheitstag einer großen Bank in Deutschland, die so ja aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement so Impulse im Rahmen des Weltfrauentages geben wollten.
Mhm.
Nee, das war für einen Menstrual Hygiene Day sogar im Mai. Im Mai, aber das sollte so ein Frauengesundheitstag werden, quasi, so haben sie das geframed. Und der Ansprechpartner, der war dann schon aber so, dass er sehr klar gesagt hat, aber wir müssen jetzt schon auch aufpassen, dass die Frauen nicht am Ende irgendwelche Forderungen stellen. Also könnte ich mal reingucken in ihre Präsentation? Der hatte Angst, dass ich da so eine Aktivismuskeule reinbringe. Also so, nicht, dass die Frauen jetzt aber wirklich was wollen, nachdem sie die Möglichkeiten aufbieten. Und das finde ich eben auch eine sehr, naja, also was wollen Sie denn damit, ne? Was wollen Sie mit dem Impuls erreichen? Eigentlich, wenn Sie nicht wirklich irgendeine Art der Veränderung bereit sind einzugehen. Und am Ende, genau, hat sich auch denn, genau, Geschäftsführung oder Vorstand dagegen entschieden, weil sie das Thema einfach noch zu brisant finden. Und das ist was ich zum Beispiel dann schon auch irgendwie wieder verstehe. Ich weiß ja, wie schambehaftet das Thema noch ist. Deshalb habe ich da, also ich verstehe sogar diese Sorge so ein bisschen und gleichzeitig, genau, ist es eigentlich so absurd, dass Menschen davor noch so Angst haben, dass sie irgendwie glauben, dass, ich weiß nicht, der Kuchen kleiner wird oder dass da ganz viele Kosten denn auf sie zukommen und alle Frauen fordern dann ihre Rechte ein und ich weiß, also so ein bisschen albern.
Ja.
So, das waren jetzt natürlich zwei Extreme, ne? Das waren zwei Extreme. Ansonsten vor allem aus die Teilnehmerinnen, die sind meistens super, super dankbar. Das ist, glaube ich, eins der größten Feedbacks, die ich bekomme. Eine Dankbarkeit dafür, dass sich für deren persönliche Belange dann eben doch auch auf struktureller Ebene eingesetzt wird, weil sie sich häufig alleingelassen fühlen mit ihren Emotionen dann, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren zyklischen Herausforderungen. Denn es ist ja schon noch so, dass auch ein sehr breites Angebot eben bis jetzt das Individuum anspricht, so: Du musst deine Gesundheit im Blick haben, du bist deines eigenen Glückes Schmiedes. Und das ist natürlich in so einer Gesellschaft, die ein so klares System hat, in der wir leben, gar nicht immer so einfach, wenn dann eben Arbeitgebende beispielsweise oder Sportverein oder Eltern oder Partnerschaft da nicht mitspielen und den Raum nicht vergeben. Deshalb, genau, ist die Resonanz überwiegend positiv und ich würde sagen, die Irritationen sind so ein kleiner Ausschläger.
Ja, finde ich interessant, weil was man ja auch oft so hört, finde ich in so einem Kontext, wenn man dann darüber spricht, so ja, okay, die Produktivität verändert sich im Zyklus und so, dass ja viele Frauen auch gerade dann Angst haben vielleicht, dass es dann heißt so, ja, aber ich will nicht, dass das am Ende heißt, Frauen werden nicht so produktiv wie Männer oder wir werden, ne, so dieses schwächere Geschlecht in Anführungsstrichen und so, was ich immer faszinierend finde, weil ich mir irgendwo denke, also ich weiß auch, woher das kommt, ne? Ich verstehe zum gewissen Punkt natürlich, warum das diese Gedanken aufkommen, aber letztendlich ist es ja so, dass es immer so, ne, das ist dieses klassische, ja, der Mann ist der Mensch und das ist so das, wo wir hin müssen. Und wenn du davon, wenn du davon abweichst, ist es halt irgendwie schwächer oder anders, also, ne, und das finde ich halt immer so, also ich verstehe das, aber ich finde, da müssen wir einfach, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch was deine Arbeit halt irgendwie zu hinführt, ne, weil du sagst, okay, du musst das Individuum mehr sehen und irgendwie auch, weil für mich ist es einfach so, okay, der Mensch ist halt Mann und Frau oder auch noch alles dazwischen, ne, kann ja auch noch vieles dazwischen geben, ist halt irgendwo so ein bisschen, wo ich sag so, okay, das ist ja nicht besser oder schlechter, das ist einfach nur anders. So, und das ist, glaube ich, so ein Thema, wo viele noch, glaube ich, hängen, oder?
Ja, total. Also dieses, was du sagst, diese Normen gesetzt oder eben auch diese klassischen Rollenverteilungen, diese Stereotype, die wir für jeweils das Geschlecht haben, die haben wir in der Unternehmenswelt eben auch für Positionen. Das heißt also, eine Führungsposition, jetzt mal losgelöst vom Geschlecht, hat sehr männliche Charakterzüge und Anforderungen. Das heißt, Frauen oder nicht Männer, die sich beispielsweise auf eine Führungsposition oder so bewerben, die müssen im Prinzip so zwei Stereotype bekämpfen. Einmal die des Geschlechtes überhaupt schon, weil sie eine Frau sind, und dann auch noch die Position besetzen, die Anforderungen hat, die eigentlich nur der Mann gerade erfüllen kann. Also wir sind da schon in einem wirklichen total spannenden Wandel, in so einem Prozess des Wandelns eigentlich, was ich also ich freue mich total, dass wir gerade so ein Teil davon sein können und diese Veränderung eben auch mitgestalten können. Und das passiert natürlich ganz doll, indem man auch so Themen wie Emotionen mit reinbringt, weil mentale Gesundheit, Emotionen ja auch etwas ist, was was hormonell Männer belasten darf und kann und was die Räume auch dafür öffnet und da dann vielleicht auch diese verkappte Männlichkeitsnorm so ein bisschen aufweicht und dass man eben abkommt von diesen klaren Rollenverständnissen, die eben sich nur in diesem binären Geschlechtersystem bewegen und gar nicht da eine Offenheit für einfach das Individuum im Prinzip denn existiert. Und das passiert ja, das merkt man. Aber wir sind eben auch immer noch wirklich am Anfang dieses Wandlungsprozesses.
Ja, voll. Aber ich hoffe ehrlich gesagt so ein bisschen, dass dieses ganze Fachkräftemangel, Boomer-Generation geht in Rente und so, dass das dazu beiträgt, dass die Unternehmen auch einfach gezwungen werden, umzudenken und gezwungen werden, sich da neue Sachen zu überlegen, weil es einfach erstmal um neue, attraktive Talente zu bekommen, so, aber auch um generell, vielleicht mit gerade gestern, glaube ich, im Fernsehen so eine, oder was, ja, ich glaube im Fernsehen irgendwo gesehen, dass es jetzt so eine Werbekampagne gibt, wo es darum geht, dass eben gerade Frauen zwischen 40 und 60 sozusagen oder 45 und 60 halt auf dem Arbeitsmarkt halt voll Schwierigkeiten haben und irgendwie schon schnell als zu alt gesehen werden und so und nicht wie Männer quasi so befördert werden, die ja in dem Alter häufig dann irgendwelche Führungspositionen oder irgendwas haben. Dass da jetzt mehr ein Fokus drauf gelegt wird und auch eigentlich von Unternehmen gelegt werden muss, weil wir werden eine Knappheit kriegen an Arbeitskräften sozusagen, das ist völlig klar. Und ich hoffe, dass das, ich glaube, es fängt bei manchen Unternehmen an langsam. Ich glaube, einige haben es aber immer noch nicht geschnallt. Und dass das vielleicht auch wirklich eine gute Chance ist, halt auch solche Themen jetzt einfach, wie du sie behandelst, zu platzieren und größer zu machen.
Das hoffe ich natürlich auch. Also was man ja gesehen hat, ist in dieser ganzen Corona-Zeit, da hat es, also auch wenn wir das natürlich niemandem wünschen, wieder in diese Zeit zurückversetzt zu werden, da hat unsere Wirtschaft natürlich auch, ist es gelungen, innerhalb von kürzester Zeit krasse Veränderungsprozesse zu etablieren. Und das hat geklappt. Ne? Also ich weiß, nicht in jeder Branche und mit Sicherheit auch nicht für jedes Individuum, aber man sieht eben, dass wir so ein bisschen einfach auf diese äußeren Gegebenheiten reagieren werden müssen. Und genau wie du sagst, wenn wir halt dann keine Arbeitskräfte mehr haben, dann müssen Unternehmen sich überlegen, wie sie einen Arbeitsplatz schaffen können, an dem die Leute arbeiten wollen. Und ich glaube, dass da so ein periodenfreundlicher Arbeitsplatz beziehungsweise einfach mehr Geschlechtergerechtigkeit als Basis quasi schon eine einfach einen immensen Vorteil bieten kann.
Voll. Da stimme ich dir auf jeden Fall sehr zu. Ich habe jetzt, glaube ich, meine Fragen soweit gefragt. Nochmal vielleicht kurz an die Zuhörenden, wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, schreibt sie uns gerne an einfachzyklisch@gmail.com. Dann können wir da auch gerne nochmal viel im Nachgang sonst fragen und das dann in unserer Q&A-Folge Ende März noch mit einbinden, was Fee uns geantwortet hat. Hast du sonst, Fee, noch ein paar letzte Worte, irgendwas, was du nochmal zusammenfassend oder generell zum Ende loswerden möchtest?
Also ich freue mich ehrlicherweise einfach darüber, dass das Interesse an dem Thema auch zu wachsen scheint. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir in unserer Gesellschaft mit den richtigen Strukturen eine gerechtere Verteilung auch von Verantwortung, von Entscheidungen brauchen und dass wir da irgendwie auf einem voll guten Wege sind. Und ich versuche eben mit Zyklusmanagement am Arbeitsplatz meinen kleinen Teil zu einer geschlechtergerechteren Arbeitskultur und damit natürlich dann auch mit einem Impact unsere Gesellschaft zu leisten und freue mich, wenn maximal viele mitmachen. Deshalb danke, dass ich hier zu Gast sein durfte heute und mit dir, Katharina, meine Vision ein bisschen teilen konnte.
Sehr gerne. Danke dir, Fee. Und wir werden auf jeden Fall deine Webseite und dein Social Media sonst auch nochmal in den Shownotes zeigen. Damit, falls eine zugehört hat, die zufällig bei HR oder im Diversity Management arbeitet oder die sagt, hey, das wäre für mein Unternehmen was, dann auch gerne auf dich zugehen kann, um da was zu organisieren. Danke dir.
Sehr gerne. Ich danke dir.
Was konntest du aus der heutigen Folge mitnehmen? Die hormonellen Veränderungen im Zyklus beeinflussen auch unsere Bedürfnisse und unsere Leistungsbereitschaft. Das ist aber keine Schwäche, zumal nicht, wenn du lernst, damit umzugehen. Die hormonellen Veränderungen im Zyklus beeinflussen unsere Bedürfnisse und auch unsere Leistungsbereitschaft. Das ist aber keinesfalls eine Schwäche, wenn du zum einen lernst, damit umzugehen und zum anderen aber auch, wenn Unternehmen Strukturen schaffen, die diese hormonellen Veränderungen berücksichtigen. Zum Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle und auch eine offene und verständnisvolle Kultur. Wir helfen dir, mit dem Podcast deinen Zyklus zu verstehen. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich am meisten über eine 5-Sterne-Bewertung bei dem Podcast-Portal deiner Wahl, damit noch möglichst viele andere Menschen diesen Podcast entdecken. Sei gerne auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Einfach zyklisch. Und in der nächsten Woche ist es schon Ende März, das heißt, es ist die letzte Folge der Staffel. Und das bedeutet, es ist unsere Q&A-Folge. Wenn du also Fragen hast, die du gerne beantwortet haben möchtest von Anne und mir, dann schreib uns doch einfach an einfachzyklisch@gmail.com. Bis zur nächsten Folge findest du uns wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen und unseren Websites. Und wenn du zu den Themen PMS und Menstruationsbeschwerden mehr wissen möchtest oder da Hilfe benötigst, dann wende dich am besten an Anne unter @fraulichkeit oder fraulichkeit.de. Und wenn es um die Themen Kinderwunsch, natürliche Verhütung geht, dann komm am besten zu mir. Mich findest du unter ovulista_ bei Instagram und ansonsten überall unter ovulista. Wir werden auch wieder alle Links in die Shownotes packen, auch die Links zu Fee und Vision Period. Und wenn du weitere Themenwünsche hast, auch für die nächste Podcast-Staffel, dann schreib uns auch gerne eine Mail an einfachzyklisch@gmail.com.